Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Worte haben Macht. Worte verändern das Denken und damit auch unser Handeln. Das gilt für ausgesprochene Worte, gleich wie für unausgesprochene Worte. Da ist es nur logisch, dass wir um Worte kämpfen. Was dann bestimmte Worte zu bedeuten, was darf man sagen und was nicht? Müssen wir vielleicht Worte verboten werden? Müssen sie umgestaltet werden oder umgedeutet? Seit geraumer Zeit führen Feministinnen und Querdenkerinnen und sonst wäre ein wortwörtlichen Krieg um Worte. Das Gendern hat Einzug in unsere Sprache und damit auch unser Leben und Denken gehalten. Bestimmte Worte dürfen nicht mehr gesagt werden. Andere müssen durch grammatikalische Neuschöpfungen angepasst werden oder werden mit aufgezwungenen Sonderzeichen und Zusätzen verunstaltet. Die gendergerechte Sprache begegnet uns mittlerweile in den Nachrichten, im Radio, in Büchern, an der Arbeit, in öffentlichen Dokumenten und in privaten Gesprächen. Dabei ist die Sprache eigentlich nur ein Symptom. Schlimmer ist die Ideologie, die darüber in die Köpfe der Menschen hineingelangt. Man will einem weismachen, dass es zum Beispiel mehr als zwei Geschlechter gibt und dass jede Form sexueller Vorliebe gleichwertig sei. Auch vor den Schulen wird kein Halt gemacht. Dort versuchen diverse Menschen über Präsenz und gendergerechte Sprache Werbung zu machen für sogenannte nicht-heteronormative Lebensweisen. Sie bedrängen damit schon kleine Kinder über das Einverständnis der Eltern hinweg. Das gilt für Schulen in Deutschland wie auch weltweit. Der Bundesstaat Florida hat nun zum Gegenschlag angehoben. Mit einem Gesetz aus März dieses Jahres ist es bis zur dritten Klasse, also bis zum Alter von 10 Jahren, untersagt, während des Schulunterrichts über geschlechtliche Orientierung zu sprechen. Darüber hinaus ist es untersagt, mit älteren Kindern in einer nicht altersgerechten Weise zu reden. Damit wird es vor allem den Lobbyverbänden verboten, ihre sogenannten Aufklärungs- oder auch Orientierungstage durchzuführen, bei denen sie ihre Ideen bei jungen Schülern verbreiten. Aller Voraussicht nach werden sogar kurzzeitig in verschiedenen anderen Bundesstaaten der USA ähnliche Gesetze folgen. Die Gegenseite wirft natürlich dem Staat Diskriminierung und Beschneidung der Meinungsfreiheit vor. Dieses Gesetz treibt die ohnehin schon gespaltene Gesellschaft in den USA weiter auseinander. In der Öffentlichkeit ist von dem sogenannten Don't Say Gay Bill die Rede, also Sag nicht schwul Gesetz. Aber nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Kirchen sind sich uneins im Krieg der Worte. Gerade in Bezug auf homosexuelle Partnerschaften gehen die Meinungen stark auseinander. Zum Beispiel sagte der Generalsekretär des Bundes Evangelischer Freikirchen, Pastor Christoph Stieber, 2022 in der Zeitschrift DDR, homosexuelle Christen dürfen ebenso wie Heterosexuelle eine verbindliche Ehe unter dem Gottessegen und der Gemeinde eingehen und sind in der Gemeinde in jeder Hinsicht willkommen. Weiter sagt er, ich glaube, dass die Grabenkämpfe, wer denn nur bibeltreu oder bibeluntreu ist, dem Wort Gottes schon genug geschadet haben und das Anliegen des Evangeliums schon mehr als genug verzerrt haben. Soweit Stieber. Auf der anderen Seite bezeichnet beispielsweise John MacArthur solche Kirchen, die Homosexualität legitimieren, als Satan's Church, also als Teufelskirchen, die schon lange den Bezug zu Gottes Wort verloren haben. Worte haben Macht. Das fängt mit gendergerechter Sprache an, die uns bestimmte Ideologien in den Kopf setzt, und endet bei Gottes Wort, das eine Richtschnur für unser gesamtes Leben sein will. Wie können wir uns aber auf Gottes Wort verlassen, wenn schon zwei namhaften Pastoren auf so unterschiedliche Einschätzungen kommen, zum Beispiel in Bezug auf Homosexualität? Wer hat denn nun recht von den beiden? Sind die verschiedenen Auslegungen zu Homosexualität und anderen Themen gleichwertig? Ist es egal, was die Bibel darüber sagt? Ist der Kampf um das Wort, der Kampf um die Wahrheit, schädlich für Gottes Wort und das Evangelium? Wie können wir wissen, welche der Auslegungen die richtige ist? Und was ist Gottes Sicht der Dinge? Wie kommen wir an seine Wahrheit ran? Das sind Fragen, die wir uns nicht erst heute stellen, sondern das sind Probleme, die auch der Apostel Paulus kannte. Und deshalb hat er seinem Schüler Timotheus geschrieben, wie er genau mit der Bibel und mit den verschiedenen Auslegungen umgehen soll und wie er richtig von falsch unterscheiden kann. Ich lese dazu unseren Predigttext, die ersten Verse daraus aus 1. Timotheus 1, Verse 1 bis 4. Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands, und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und dem Herrn Christus Jesus. Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren. Auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Und ja, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt heute Morgen die Konzentration schenkst, uns mit deinem Wort zu beschäftigen, dass wir lernen, wie wir dein Wort richtig gebrauchen, wie wir richtig und falsch unterscheiden können. Bitte segne uns das Reden und auch das Hören. Amen. Paulus hat diesen Brief, den ersten Timotheusbrief, ca. 64 nach Christus geschrieben. Er ist um 62 nach Christus aus seiner ersten römischen Gefangenschaft herausgekommen, von der wir jetzt am Ende der Apostelgeschichte schon gelesen haben, und hat seine Reisepläne gegen Spanien wahrscheinlich verwirklicht. Zumindest berichtet das der Zeitgenosse Clemens von Rom. Von seiner quasi vierten Missionsreise zurück reist Paulus wahrscheinlich über Kreta nach Ephesus und lässt Timotheus dort zurück. Er selbst zieht weiter über Troas in Richtung Mazedonien. Timotheus wäre am liebsten mitgegangen. Paulus ermahnt ihn aber liebevoll und überzeugt Timotheus schließlich davon, dass es jetzt wichtiger ist, in Ephesus zu sein und die Probleme, die dort vorherrschen, zu lösen. Paulus hatte den Plan, in der Region Mazedonien, die Gemeinden in Philippi, in Thessalonich und vielleicht sogar bis nach Korinth zu besuchen und anschließend zu Timotheus nach Ephesus zurückzukehren. Vermutlich wurde der erste Timotheusbrief in Troas geschrieben. Und kurz darauf wird Paulus dann zum zweiten Mal von den Römern gefangen genommen und in Rom ins Gefängnis geworfen. Dort schreibt er dann kurz vor seinem Tod noch den zweiten Timotheusbrief und schließlich wird er zumindest der Überlieferung nach von Kaiser Nero enthauptet. Der erste Timotheusbrief richtet sich, wie man es schon erahnen kann, an Timotheus. Paulus nennt ihn seinen rechten Sohn im Glauben. Timotheus selbst kam aus Lystra und er hatte sich dort in der Folge der ersten Missionsreise durch Paulus bekehrt. Als Paulus bei seiner zweiten Missionsreise dort vorbeikommt, nimmt er Timotheus als Mitarbeiter mit. Von da an haben die beiden eine sehr starke Freundschaft entwickelt, sodass Paulus sogar in Philipper 2, Vers 20 schreibt: Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist. Denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Paulus stellt sich in diesem Brief nochmal explizit als Apostel vor, also als direkter Bote Jesu Christi, der den Befehl Gottes ausführt. Timotheus weiß natürlich nach rund 16 Jahren genau, dass Paulus schon einer der Apostel ist. Der Brief richtet sich aber nicht nur an Timotheus, sondern auch an Ephesus und die ganzen umliegenden Gemeinden. Das wird spätestens am Briefschluss deutlich, wenn Paulus schreibt, die Gnade sei mit euch, also Mehrzahl. Paulus will mit diesem Brief Timotheus noch einmal zusprechen und ihm die höchst offizielle, vom Apostel beglaubigte Anleitung zum Gemeindebau mitliefern. Es geht in den gesamten Brief um die richtige Einstellung zum Gottesdienst, um die Struktur einer Gemeinde und um den Umgang mit verschiedenen Menschen in einer Gemeinde, zum Beispiel Männer und Frauen, Sklaven und Freie, Reiche und Arme und so weiter. Darüber hinaus gibt es ein Thema, das sich aber durch jedes Kapitel hindurchzieht, wie ein roter Faden, der Umgang mit falscher Lehre, mit verschiedenen Auslegungen. Gleichzeitig macht Paulus in diesem Brief klar, wie man die Bibel richtig gebraucht. Und damit sind wir auch bei unserem Thema für heute, vom rechten Gebrauch der Schrift. Paulus beginnt direkt nach der Grußformel in Vers 3 mit der Aufforderung, Timotheus soll einigen gebieten, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes dienen. Paulus kommt also einige Jahre nach den Ereignissen der Apostelgeschichte wieder nach Ephesus. Ihm fällt auf, dass dort einige Leute falsche Lehren verbreiten. Und wir halten schon mal fest, ganz vorneweg, Paulus macht einen Unterschied zwischen richtigen und falschen Lehren. Und er sagt sogar, man kann beides voneinander unterscheiden. Das ist eine der Grundvoraussetzungen für den weiteren Text hier. Paulus lässt Timotheus dort zurück mit der wichtigen Mission, die falschen Lehren zu unterbinden. Und diese falschen Lehren fußen auf Fabeln und Geschlechtsregistern. Sie verwirren die Menschen und werfen unnötige Streitfragen auf. Das wollen wir uns im Zuge des ersten Punktes mal genauer anschauen. Deshalb erstens, der Ursprung menschlicher Verwirrung. Für das Wort Fabel steht im griechischen Urtext Mythos. Mythos, das Wort kennen wir eigentlich auch. Und mit diesem Wort bezeichnete man gerade damals in Griechenland in erster Linie die Götterlegenden der Griechen. Also alles um die olympischen Götter und die Titanen. Zur Zeit von Paulus waren diese Götterlegenden aber schon stark mit weiteren Philosophien verwoben oder wurden sogar von ihnen abgelöst. Das sehen wir beispielsweise auch in der Apostelgeschichte, als Paulus auf dem Areopag steht. Paulus spricht dort zu den Philosophen der Stoiker und Epikureer, beginnt aber seine ganze Ausführung mit dem unbekannten Gott, also mit den Mythen. Daher ist es wahrscheinlich, dass mit Fabeln gleichermaßen Götterlegenden und Philosophien gemeint sind. Der Verdacht wird dann nochmal in Vers 20 verstärkt, also in 1. Timotheus 1, Vers 20, weil dort Paulus zwei der falschen Lehrer namentlich benennt, Hymenäus und Alexander. Diese beiden Personen begegnen uns nochmal im 2. Timotheusbrief. Hymenäus zum Beispiel wird in 2. Timotheus 2, Vers 17 nochmal erwähnt, im Zusammenhang mit ihr Lehren. Und dort schreibt Paulus, dass ihr Wort um sich frisst wie der Krebs, und unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Also ganz klar eine Irrlehre, die verheerende Folgen hat. Wahrscheinlich geht es dabei, dass man die Auferstehung des ewigen Lebens vergeistlicht. In einem Sinne, dass es kein ewiges Leben mehr gibt, dass keine leibliche Auferstehung mehr stattfindet. Man will Gottes Reich vielmehr auf Erden bauen, das Paradies auf Erden. Es geht nicht mehr um das Jenseits, um den Himmel oder Hölle, sondern um das Diesseits. Nicht mehr um das Leben nach dem Tod, sondern um ein besseres Leben auf dieser Welt. Zur damaligen Zeit kommt die gnostische Philosophie auf. Und die Anhänger dieser Weltanschauung, der Gnosis, sie hielten alles Materielle und alles Leibliche für böse und alles Geistige und Geistliche für gut. Das ging so weit, dass selbst unter Christen leibliche und auch sexuelle Sünden für unbedeutend gehalten wurden. Weil das ist ja nur körperlich. Dementsprechend hat sich ein unzüchtiger und zügelloser Lebensstil unter ihnen verbreitet. Nach dem Motto, lasst uns feiern, lasst uns saufen, morgen sind wir tot. Eine leibliche Auferstehung nach dem Tod, das ewige Leben bei Gott, das war für sie ein Unding, eine Unmöglichkeit. Was passiert, wenn sich solche Lehren unter Christen verbreiten? Das hat Paulus schon in 1. Korinther 15, Vers 12 beschrieben. Er kommt zu dem Schluss, wenn es keine Auferstehung zum ewigen Leben gäbe, dann könnten wir das Christsein auch genauso gut sein lassen. Dann wären die Christen die elendsten unter allen Menschen und das ganze Leben wäre vergeblich. Auf der anderen Seite haben wir die Geschlechtsregister mit Alexander. Alexander kommt in 2. Timotheus 4, Vers 14 nochmal vor, wo dann steht, Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses getan und vor dem hüte du dich auch. So schreibt es Paulus. Einen anderen Verweis auf Alexander haben wir in Apostelgeschichte 19, wo es auch wieder um Ephesus geht. Damals in Ephesus gab es einen großen Tempel für die Göttin Diana. Und als Paulus zum ersten Mal in Ephesus war, haben sich viele Leute zu Christus bekehrt. Und dadurch kommt es einerseits zum Unmut der Juden und andererseits zu finanziellen Einbußen bei den Schmieden. Und diese Schmiede haben nämlich für diesen Diana-Tempel Götzen und Souvenirs aus Gold und Silber gemacht und konnten davon ganz gut leben. Nachdem die christliche Gemeinde immer weiter wuchs, hatten die Schmiede auf einmal Angst um ihren lukrativen Diana-Kult. Sie zettelten einen Aufstand an gegen die Christen und auch gegen die Juden. Und die ganze Stadt machte mit. In Apostelgeschichte 19, ab Vers 33 lesen wir dann, einige aber aus der Menge unterrichteten Alexander, den die Juden vorschickten. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber gewahr wurden, dass er ein Jude war, schrie alles wie aus einem Munde, fast zwei Stunden lang. Groß ist die Diana der Epheser. Alexander wurde von den Juden vorgeschickt, weil er Jude und Schmied war. Er wollte zwischen den beiden Parteien vermitteln und die Juden gut dastehen lassen. Später dann, zur Zeit des 1. Timotheusbriefs, zählt er offenbar zu den Christen. Paulus hat ihn aber dann der Gemeinde verwiesen, weil er die Menschen mit seinen Geschlechtsregistern irregeführt hat. Geschlechtsregister deutet also auf eine jüdische Gesetzlichkeit hin. Bereits im 2. Jahrhundert vor Christus hatten die Pharisäer eine neue Erzählung des Alten Testaments geschrieben, das Buch der Jubiläen, um damit eigene Lehren im Judentum einzuführen. Auch darüber hinaus hat man sich im Judentum viel auf die Ahnen und die Abstammung eingebildet. Die Menschen haben sich viele auf die Größen alter Tage berufen. Auf Abraham, auf Mose, auf David, auf Elia. Und je weiter die Wurzeln des jüdischen Stammbaums zurückreichten, desto besser. Selbst die Judenchristen zur Zeit von Paulus behaupteten immer wieder, man müsse erst zum Volk Gottes gehören, erst zu den Juden. Und dann könnte man erst ein echter Christ sein. Sie haben auch geglaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias. Sie haben geglaubt, dass er für die Schuld der Menschen gestorben ist. Aber für das ewige Leben braucht es dann doch noch mehr als Christus. Man muss erst noch Jude werden, man muss sich an die göttlichen Gebote halten und an die menschlichen Gesetze. Erst dann kommt man in den Himmel. Und so verschieden diese Fabeln und Philosophien und die Geschlechtsregister auf der einen Seite auf dem ersten Blick sind, sie haben die gleichen schwerwiegenden Folgen. Es sind beides Irrlehren, die eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes dienen. Sie rufen Streitfragen hervor und verwirren die Menschen. In 2. Timotheus 2, Vers 14 bekräftigt Paulus das nochmal. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Die Streitfragen führen weg von der Bibel, weil sie sich auf menschliche Überlegungen stützen. Damit sagt Paulus nicht, dass Lehrfragen generell tabu sind, sondern im Gegenteil, ihm ist er vielmehr daran gelegen, dass sich die richtigen Lehren durchsetzen. Paulus geht es um die öffentliche Auseinandersetzung mit falschen Worten und Lehren. Die führen zu Verwirrung. Es wird bei solchen Diskussionen oft mit etlichen Bibelstellen und haltlosen Argumenten um sich geworfen. Und letzten Endes gewinnt der, der am lautesten schreit. Der hat recht. Manch einer spricht ja vom Trocknerprinzip. Alles dreht sich im Kreis und am Ende kommt nur heiße Luft bei raus. Bei solchen Diskussionen geht es nicht mehr darum, die Wahrheit zu finden. Man will einzig und allein Recht behalten und die eigenen Ideen durchsetzen. Die widersprüchlichen Aussagen und Fragen dabei verwirren mehr, als dass sie dem Ratschluss Gottes dienen. Auch heute hat die Gemeinde Christi noch mit Fabeln und Geschlechtsregistern zu kämpfen. Beides finden wir durch alle Zeiten hindurch. Auch heute dringen immer noch Anhänger fragwürdiger Philosophien und falscher Traditionen in die Gemeinde ein. Viele sind sogar ganz durchsetzt davon. Sie stellen ihre eigenen Ideen über den Ratschluss Gottes, über die Bibel. Am anschaulichsten ist das bei den beiden großen Kirchen in unserem Land. Die evangelische Landeskirche beispielsweise bedient sich ausschließlich irgendwelcher Fabeln und Philosophien. Die Bibel ist in ihren Augen nicht mehr maßgeblich, es ist nicht mehr Gottes Wort. Anstatt Gottes Wort zu verkünden, setzt man sich viel eher für Soziales ein, für das Klima, für die Ehe für alle. Die biblische Ethik und Moral wird über Bord geworfen und jede Sünde, besonders sexuelle, wird gerechtfertigt. Auch hier steht Gendern hoch im Kurs. Auf der anderen Seite haben wir die katholische Kirche. Die hingegen beruht mehr auf den Geschlechtsregistern und auf die gesetzlichen Traditionen. Wo die Bibel lehrt, dass Gott allein angebetet werden soll, reiht sich ein Heiliger an den Nächsten. Man ist genauso darauf fixiert, die kirchlichen Vorväter zu verehren, wie die Juden damals bei Paulus. Ja, auch die Katholiken glauben daran, dass Christus Gottes Sohn ist und die Sünden vergibt. Aber auch hier reicht das noch nicht. Man braucht noch hier ein Ave Maria, da noch einen Rosenkranz und dort noch die Beichte beim Priester. Nach wie vor stehen auch Reliquien hoch im Kurs, die man dann für einen kleinen Unkostenbeitrag anbeten darf. Die Kirche steht zwar in weiten Teilen noch für eine christliche Ethik ein, sie halten sie aber meistens nur noch aus reiner Tradition, anstatt aus Liebe zu Gott. Wenn man genau hinguckt, haben sich die Menschen im Laufe der Zeit also kein bisschen verändert. Aber die falschen Lehren der beiden großen Kirchen lassen sich ja noch ganz gut durchschauen. Bei den kleineren Kirchen und Verbänden ist das teilweise etwas schwieriger. Von überall dringen falsche Lehren, fromm klingende Worte auf die Gemeinde ein, vor denen es sich zu schützen gilt. Ansonsten wird man früher oder später von ihnen vereinnahmt. Auch bei den Ephesern war das nicht anders. Es ist jetzt nicht so, dass sie nicht auf falsche Lehren vorbereitet gewesen wären. Auch sie kannten die großen Irrlehren ihrer Zeit. Paulus hat sie immer wieder davor gewarnt. Wir haben das in der Schriftlösung gelesen. Bei seinem ersten Besuch in Ephesus blieb er 3 Jahre dort. Er hat die ganze Zeit über öffentliche Gottesdienste und Bibelstunden gehalten. Zudem hat er sich auch privat mit den Leuten getroffen und sie unter Tränen ermahnt und ihnen die Bibel erklärt. Bei der Verabschiedung der Ältesten aus Ephesus, von dem wir gelesen haben in Apostelgeschichte 20, sagt es mal ganz explizit: Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen werden, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren und Dünger an sich ziehen. Darum seid wachsam. Im Epheserbrief ermahnt Paulus sie noch einmal, Epheser 6, Vers 11. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Die Epheser wussten ganz genau, dass die Philosophien ihrer Zeit und die falschen Traditionen nicht spurlos an ihnen vorbeiziehen würden. Und dennoch ist Paulus wenige Jahre später schockiert und sieht sich gezwungen, Timotheus, seinen besten Mitarbeiter, in Ephesus zurückzulassen. Er soll nun die eingedrungenen Irrlehren wieder aus der Gemeinde vertreiben. Wenn wir über die Fehler der Vergangenheit lesen, dann neigen wir oft dazu, zu sagen, uns kann sowas nicht passieren. Dabei sollten wir die Vergangenheit umso ernster nehmen. Die Epheser waren gut vorbereitet, direkt vom Apostel darauf fixiert, dass falsche Lehren eindringen können, und sie sind dennoch gescheitert. Sind wir wachsam? Wissen wir, mit welchen Lehren und Strömungen man in unserer Gemeinde zu kämpfen hat? Wofür bist du persönlich anfällig? Wir sollten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und umso wachsamer gegenüber falschen Lehren sein. Stellt sich natürlich die Frage, wie können wir diese falschen Lehren erkennen? Wo kommen sie her? Was ist der Ursprung dieser Verwirrung, dieser Lehren, dieser falschen Lehren? Sie kommen durch einen falschen Gebrauch der Schrift. In Vers 7 sagt Paulus über die falschen Lehrer, sie wollen die Schrift meistern und verstehen selbst nicht, was sie da sagen oder so fest behaupten. Eine Lüge ist umso gefährlicher, je mehr sie mit der Wahrheit vermischt ist. Also versuchen die Irrlehren oder die Irrlehrer ihre Irrlehren mit biblischer Wahrheit zu begründen. Nicht die Bibel bestimmt das Denken, sondern das Denken die Bibel. Man hat seine eigenen Ideen im Kopf und sucht dann eine geeignete Bibelstelle aus, reißt sie aus ihrem Zusammenhang und legt sie entsprechend der eigenen Ideen aus. Letztlich kann man alles mit der Bibel begründen, wenn man sie nicht richtig gebraucht. Das führt aber zu großen Verwirrungen und die falschen Lehrer, wie Paulus schreibt, verstehen selber nicht mehr genau, was sie sagen. Das ist auch logisch. Wenn man eine Bibelstelle missbraucht, missbraucht man am letzten die ganze Bibel. Wenn zum Beispiel beispielsweise Hymenäus sagt, es gibt keine Auferstehung der Toten, dann muss er konsequent alle Bibelstellen, die mit der Auferstehung zu tun haben, umdeuten. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, was ist dann der Himmel? Was ist die Hölle? Was ist das ewige Leben? Was ist mit dem Leichnam Jesu passiert? Wo ist der hingekommen? Es gibt ja keine Auferstehung der Toten. Wo ist denn der Leichnam abgeblieben? Und letzten Endes muss Hymenäus auch dann an solchen Stellen eine falsche Erklärung finden. Am Ende bleibt dann von der Bibel nichts mehr übrig. Man läuft nur noch von einem Widerspruch zum nächsten und versucht, das irgendwie wieder glatt zu ziehen. Nichts passt mehr zusammen. Man hat den Boden der Wahrheit verlassen und ist im Irrgarten seiner eigenen Gedanken gefangen. Wie können wir das durchschauen? Was können wir tun, um diesen wirren Ausführungen nicht auf den Leim zu gehen? Wie gebrauchen wir die Bibel richtig? Wir haben gesehen, dass der Ursprung der menschlichen Verwirrung darin liegt, dass die Gedanken und Ideen der Menschen in die Bibel hineingelesen werden. Im zweiten Punkt geht es jetzt darum, wie wir die Bibel richtig auslegen. Deshalb zweitens, der Ursprung biblischer Wahrheit. Paulus nähert sich dieser Frage von hinten. In Vers 5 sagt er uns erst einmal, worauf die Bibel abzielt. Und zwar heißt es dort, die Hauptsumme, man könnte auch sagen das Endziel aller Unterweisung, aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Die Liebe, mit Liebe meint Paulus nicht, wie es vordergründig zu sein scheint, die Liebe zum Nächsten, sondern die Liebe zu Gott. Das geht auch aus dem Kontext hervor. Vers 5 ist genau das Kontrastprogramm zu Vers 4. In Vers 4 haben wir gesehen, dass falsche Lehre zu Fragen und Verwirrung führen und kein Ende haben und von Gott wegführen. Wohingegen Vers 5 zeigt, dass gute Lehren ein Endziel haben, sie kommen zum Ziel, nämlich die Liebe, und entsprechend führen sie zu Gott hin. Gleichzeitig führt die Liebe auch dazu, dass wir Gott ernst nehmen und Ehrfurcht vor ihm haben. Und die Ehrfurcht wiederum ist der Anfang aller Erkenntnis, laut Sprüche 1, Vers 7. Paulus eröffnet also mit Vers 5 einen Zirkelschluss. Die Unterweisung, also die Bibel, führt zu einer Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott wiederum führt zu rechten Erkenntnis der Bibel. Also nochmal ausführlicher. Die Bibel ist das Wort Gottes und Gott hat sie über die Jahrhunderte weg den Menschen aufschreiben lassen, um uns mitzuteilen, wie er ist, wie er handelt und was er vorhat. Wenn wir nun davon ausgehen, dass Gott existiert und wir an ihn glauben und ihn lieben, dann ist es uns auch wichtig, was er zu sagen hat. Wir wollen die Bedeutung seiner Worte bis ins Kleinste richtig verstehen. Wenn wir jedoch nichts von Gott wissen wollen, dann werden wir auch nie bestrebt sein, die Bibel richtig zu verstehen. Die Liebe zu Gott ist also die Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt mit der Bibel auseinandersetzen. Und aber auch das Ziel der Bibel. Diese Liebe soll aus reinem Herzen sein, also ohne Hintergedanken. Nicht, weil wir irgendwie Bibellese als Pflicht ansehen oder weil wir unsere Lieblingsverse innerlich berühren oder weil wir uns Bestätigung und Gruppenzugehörigkeit holen. Wir sollen die Bibel lesen, einfach weil wir Gott lieben und seine Nähe suchen. Das nächste ist dann, dass wir es aus gutem Gewissen heraus tun sollen. Wir sollen die Bibel aus gutem Gewissen heraus lesen, also selbstkritisch. Wir sollen in der Überzeugung lesen, dass wir nichts falsch gemacht haben, dass wir uns den Text gewissenhaft erarbeitet haben. Wir müssen genau untersuchen, was hat Gott wann zu wem gesagt? Was ist der Kontext? Welche Ereignisse spielen noch eine Rolle? Was ist die tatsächliche und ursprüngliche Aussage des Textes? Welche anderen Bibelstellen sagen noch was zu dem Thema? Welche Prinzipien stehen dahinter? Was erfährt man über Gott? Was gilt es jetzt zu tun? Und. Zuletzt sollen wir noch aus ungefährtem Glauben heraus arbeiten. Also losgelöst vom Zeitgeist oder irgendwelchen anderen Weltanschauungen, die uns davon abhalten, die Bibel so aufzunehmen, wie sie nun mal ist, frei von allem, was unsere Sicht auf Gott und sein Wort trübt. Kommen wir zurück zur aktuellen Gender-Debatte, um das Ganze mal anzuwenden. Im Römerbrief steht beispielsweise, in Kapitel 1, Vers 26 und 27, darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaft, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst empfangen. Da Homosexualität seit einigen Jahrzehnten wieder populär geworden ist, behaupten jetzt einige, Gott fände das in Ordnung. Allen voran die evangelische Kirche. Der Römerbrief, das waren halt andere Zeiten, die Gesellschaft hat sich seitdem doch verändert und daher müssen wir den Text halt anders auslegen. Außerdem steht ja auch zum Beispiel in Johannes 1, Gott ist Liebe. Also wenn sich zwei oder mehr Menschen lieben, dann kann das ja keine Sünde sein. Manche Kritiker behaupten sogar, wieder aller Erkenntnis, im ersten Jahrhundert hätte es überhaupt noch keine Homo-Ehen oder sowas gegeben. Deshalb könnte weder Jesus noch Paulus auch was dagegen gehabt haben, kannten sie ja nicht. Wer sich allerdings ein wenig mit der Antike beschäftigt, der wird erstaunt sein, wie weit verbreitet Homosexualität damals schon war. Die Bibel schreibt ja auch nicht über Sachen, die es gar nicht gibt. Wir müssen uns mit der damaligen Zeit beschäftigen, wenn wir die Bibeltext richtig verstehen wollen. Und wir sollen das aus Liebe zu Gott erforschen, ohne irgendwelche Weltanschauungen im Hintergrund, ohne dass wir dem Zeitgeist zugrunde legen. Wir sollen gewissenhaft arbeiten. Und dann werden wir auch den Text aus Römer 1 richtig auslegen. Er ist ziemlich eindeutig. Gott heißt Homosexualität eben nicht gut. Er benennt sie als Sünde. Genauso wie jede andere Sexualität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Die Bibel bezeichnet das allgemein als Unzucht oder Hurerei, im Griechischen Porneia. Damit ist Homosexualität nicht nur in Römer 1, sondern auch an etlichen anderen Bibelstellen als Sünde klar definiert. An einer dieser Stellen kommen wir auch gleich noch vorbei. Wer also Homosexualität von der Bibel her rechtfertigt, ist eindeutig vom Zeitgeist befangen und legt die Bibel falsch aus. John MacArthur hat also recht damit, dass er solche Bewegungen als satanisch bezeichnet. Das Beispiel der Homosexualität ist aber nur ein Beispiel von vielen, bei denen die Bibel eindeutig falsch ausgelegt wird. Nicht im Sinne Gottes, sondern im Sinne des Zeitgeistes. Ähnliche Themen sind beispielsweise, wie wir schon gehört haben, die Auferstehung der Toten, die Göttlichkeit Jesu Christi, die Jungfraugeburt, die Sieben-Tage-Schöpfung und es lassen sich noch viele andere Stellen dazu nennen. In jedem Fall gilt, nur wenn wir mit Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen heraus und ungefärbtem Glauben an den Text herantreten, nur dann können wir ihn richtig verstehen und auslegen. Ganz ähnlich schreibt es auch Petrus in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 20, denn das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Es geht darum, die Bibel für sich selbst sprechen zu lassen. Gott hat mit jedem Text eine ganz bestimmte Absicht. Die Bibel bestimmt selber, wie sie auszulegen ist, und nach dieser Auslegung gilt es zu suchen. Dann wird im Umkehrschluss auch unsere Liebe zu Gott immer weiter wachsen. Wir wissen jetzt also, woher diese Verwirrung kommt und die Lügen. Wir wissen, wie wir an die biblische Wahrheit herankommen und wir können richtig von falsch, Wahrheit von Lüge unterscheiden. Aber das Wissen bringt uns nichts, wenn wir es nicht ganz konkret auf unser Leben anwenden können. Und deshalb folgt der dritte Punkt, der Ursprung göttlicher Weisheit. Weisheit ist nämlich nichts anderes als das Wissen, das man sich angeeignet hat, in richtiger Weise zu gebrauchen. Und genau das ist es auch, was Paulus jetzt mit dem Vers 8 beschreibt. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Und wie gebrauchen wir es recht? Wenn man weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern dem Ungerechten. Was heißt das, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist? Jesus selbst formuliert das im Lukas-Evangelium wie folgt: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Das Wort Gerechte ist in beiden Fällen in Anführungszeichen zu setzen. Gemeint sind die Menschen, die sich selbst für gerecht halten. Sie meinen, sie könnten vor Gott guten Gewissens bestehen. Wenn man davon ausgeht, dass man gesund ist, dann geht man halt nicht zum Arzt. Erst wenn man merkt, wenn irgendwas nicht richtig läuft, dann sucht man nach der Diagnose. Und genau die gibt uns Paulus jetzt mit auf den Weg. Das Gesetz ist nicht für die da, die sich selbst für gerecht, für gesund halten, sondern für die, die erkannt haben, dass sie selbst zu den Ungehorsamen gehören, zu den Gottlosen und Sündern, zu den Unheiligen, Ungeistlichen, den Vater- und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist. Zu diesem Verständnis will uns die Bibel treiben. Wenn wir die Bibel richtig gebrauchen, dann werden wir erkennen, dass wir selbst nicht gerecht sind. Wir sind in Gottes Augen nicht gerechtfertigt, wir sind ihm ungehorsam, wir glauben nicht an ihn und geben uns der Sünde hin. Jeder Mensch gehört zu den Ungehorsamen, den Gottlosen, den Mördern und Totschlägern, den Pädophilen und Homosexuellen, den Sklavenhändlern und Lügnern. Jeder tut auf die eine oder andere Weise etwas, was dem Gesetz Gottes zuwider ist. So schreibt beispielsweise auch Paulus in Römer 3, Vers 11, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Oder auch in 1. Johannes 1, Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir die Bibel richtig gebrauchen, müssen wir unweigerlich erkennen, dass wir gegen Gottes Gesetz verstoßen, immer und immer wieder. Jeden Tag aufs Neue. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir uns nach unserem Tod vor Gott verantworten müssen, Gott uns nach seinem Gesetz verurteilen wird. Und das Urteil ist die Ewigkeit in der Hölle. Es ist furchtbar, das zu erkennen. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber es ist die Wahrheit. Die Wahrheit über dein und über mein Leben. Paulus selbst hat das auch erkannt. Wenige Verse weiter sagt er in Vers 15, dass er der Erste, also der Größte unter allen Sündern ist. Er weiß, dass auch er nichts anderes als die Hölle verdient hat. Und trotzdem spricht Paulus in Vers 10 von der heilsamen Lehre. Wie kann eine Lehre, ein Gesetz, das uns alle in die Hölle verdammt, gut und heilsam sein? Nun ja, wir brauchen zuerst die Diagnose, die uns Paulus hier auch gibt, bevor wir die Krankheit behandeln können. Einsicht ist ja bekanntlich der erste Schritt zur Besserung. Aber was kann helfen? Wie können wir dem Urteil Gottes entgehen? Die Lösung gibt uns Paulus in seinem letzten Vers, in Vers 11. Paulus spricht von dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Gott zeigt uns in der Bibel nicht nur, wie schlecht und verdorben wir sind, sondern es ist auch seine Wahrheit, dass er uns erhöhen will. Er will uns nicht erniedrigen, sondern er will uns einen Ausweg aus der Hölle geben. Eine Medizin, wenn man so will. Wenn wir den eben genannten Vers 15 nochmal komplett lesen, dann steht da, denn das ist gewisslich wahr und dein Wort ist glaubenswert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, selig zu machen und die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Und das ist die gute Nachricht. Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Er selbst lebt als Einziger ohne Sünde und er ist der Einzige, der die Hölle nicht verdient hat. Und darum konnte er die Strafe auf sich nehmen. Er selbst hat sich am Kreuz geopfert. Gott selbst ist gestorben, um die Strafe, die du und ich verdient haben, zu tragen. Er bietet jedem Menschen an, ihm seine Sünden zu erlassen und Gottes Kind zu werden. Und dieses Angebot gilt es im Glauben anzunehmen. Wir müssen Jesus um Vergebung bitten und ihm nachfolgen. Nur so können wir der Hölle entgehen. Und genau deshalb kann Paulus auch von einer heilsamen Lehre sprechen. Die Bibel schenkt uns nicht nur Erkenntnis über uns selbst, sondern sie zeigt uns auch auf, wie groß und heilig Gott ist und wie schlecht wir vor ihm dastehen. Die Verdorbenheit des Menschen und die Heiligkeit Gottes können wir nicht voneinander trennen. Die Verdorbenheit des Menschen und die Heiligkeit Gottes kann nicht nebeneinander existieren. Also muss der Mensch von Sünde freigemacht werden, damit er sein Leben nach dem Tod bei Gott verbringen kann. Und daraus ergeben sich jetzt nur zwei Optionen, die wir haben. Die erste Option wäre ganz einfach, wir schieben die Bibel beiseite, wir ignorieren seine Botschaft oder machen sie uns passend. Wir legen sie in unsere eigene Weltanschauung hinein und folgen lieber irgendwelchen Fabeln oder Geschlechtsregistern nach. Oder zweite Option, wir handeln weise. Wir nehmen die Vergebung an. Statt unsere Ideen in die Bibel hineinzulesen, suchen wir aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungefärbtem Glauben und aus Liebe zu Gott die Wahrheit, die uns dieses Buch offenbart. Die Wahrheit gilt es dann anzunehmen und mit Weisheit auf unser Leben anzuwenden. Das heißt im Klartext, wir erkennen, dass Gott heilig ist. Wir sehen ein, dass wir selbst Sünder sind. Wir wissen, dass wir die Hölle verdient haben. Und wir bitten Jesus Christus darum, dass er uns unsere Sünden und unsere Strafe vergibt. Und das ist letzten Endes der Ursprung göttlicher Weisheit. Nur so können wir die Bibel richtig gebrauchen. Ich komme zum Schluss. Zuerst haben wir gesehen, wie man die Bibel falsch gebraucht. Der Ursprung menschlicher Verwirrung. Das heißt, dass viele Leute gar nicht danach nach Wahrheit suchen, sondern dass sie ihre eigenen Ideen und Fabeln und Geschlechtsregister, ihre Philosophien und Traditionen, den Zeitgeist in die Bibel hineinlesen. Sie versuchen, ihre Ansichten mit der Bibel zu belegen. Und deshalb verlieren sie sich letzten Endes in unnützen Geschwätz und verstehen selbst nicht, was sie so fest behaupten. Wir hingegen sollen wachsam sein und solchen falschen Lehren wehren. Im zweiten Punkt haben wir gesehen, wie es richtig geht. Der Ursprung biblischer Wahrheit ist die Liebe zu Gott. In dem Bestreben, Gottes Wort ohne Hintergedanken, ohne schlechtes Gewissen und losgelöst von unseren eigenen Vorstellungen auszulegen. Wenn wir das tun, dann werden wir immer mehr über Gott erfahren und die Bibel immer besser verstehen. Wir lernen, was Gott will, was richtig und was falsch ist und wie wir ihm gefallen. Und das führt letzten Endes dazu, dass wir Gott immer mehr zu lieben lernen. Und zu guter Letzt geht es darum, dass das, was wir von der Wahrheit erkannt haben, dass wir das richtig anwenden. Und das ist dann der Ursprung der göttlichen Weisheit. Wenn wir erkannt haben, dass wir Sünder sind und Gott um Vergebung bitten müssen, dann ist es weise, das auch zu tun. Wenn wir erkennen, dass wir sündigen, dann ist es weise, wenn wir uns die Sünde vergeben lassen. Also, gebrauche auch du die Bibel richtig. Nimm Abstand von den Verwirrungen und dieser falschen Lehren und suche die Wahrheit der Bibel und wende sie ganz konkret an deinem Leben an. Amen.